Rezensionen sind eine eigenwillige Textsorte, die ihren Verfasserinnen, den Rezensierten und manchmal auch der Leserschaft einiges abverlangen kann. Eine gute Rezension eines wissenschaftlichen Werkes oder eines Sachbuchs zu schreiben, ist ohnehin kein Kinderspiel. Ein guter besprochener Autor zu sein, manchmal sogar noch schwieriger. Darüber, was eine gute Rezension ausmacht, wie sich das Rezensionswesen in den vergangenen Dekaden verändert hat und welche Effekte die jahrzehntelange Tätigkeit als Rezensentin zeitigt, darüber spreche ich heute mit der Kritikerin, Autorin, Übersetzerin und Religionswissenschaftlerin Caroline Neubauer. Caroline Neubauer studierte und arbeitete bei Peter Sondi und Klaus Heinrich an der Freien Universität Berlin, verdingte sich aber den Großteil ihres Berufslebens als freie Publizistin. Sie schrieb über viele Jahre Berichte zu psychoanalytischen Tagungen, verfasste aber auch hunderte von Rezensionen zu belletristischen und wissenschaftlichen Büchern, wobei die Psychoanalyse keineswegs das einzige, aber stets ein zentrales Thema war. Frau Neubauer, wir sitzen hier in Ihrer wunderschönen Altbauwohnung
im alten Berliner Westen in einem Zimmer, das buchstäblich bis unter die Decke mit Büchern gefüllt ist. Wann und warum hat es Sie denn nach Berlin verschlagen?
Ja, das kann ich, glaube ich, sogar beantworten. Also manches aus meinem vollkommen durcheinander Uni-Laufbahn kann ich nicht so gut beantworten. Damals waren ja glückliche Zeiten. Also ich hatte immer Studium Generale, konnte studieren was und wie. Kein Mensch hat es kontrolliert. Man konnte sich Zeit lassen. Das Problem war das Geld. Aber dem konnte man ja abhelfen, indem man irgendwie gejobbt hat. Und es war so, ich habe angefangen in München zu studieren. Ich bin im Allgäu aufgewachsen. München war immer die Stadt. Dann habe ich angefangen in München zu studieren, rund um den Pudding. Und dann wollte ich nach Paris gehen. Dann hat mir ein Freund gesagt, du musst dich aber mal konzentrieren. Und ich hatte immer ein Faible fürs Theater. Ich wollte immer zum Theater. Dann hat er gesagt, studier doch Theaterwissenschaft. Das war ein großer Fehler. Damit ging ich nach Wien. Da war ein alter Nazi, Herr Kindermann, der auch wirklich noch Nazi war. Und da habe ich sofort aufgegeben. Ich habe in Wien das Leben geliebt, die Umgebung, das Essen, die Wiener weniger. Und das geht natürlich nicht ewig. Dann habe ich irgendwann gedacht, nee, jetzt musst du aber wirklich weg. Und dann war für mich Berlin ganz klar angesagt. Da lehrte dann Peter Sondi allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Und Berlin war für mich dann einfach interessant.
Sondi hat ja, ich glaube, 65, als Sie auch nach Berlin gegangen sind, hat er das erste komparatistische Institut in Deutschland gegründet. Da haben Sie dann studiert.
Da habe ich studiert und von ihm habe ich eben auch Philologie gelernt. Also ich habe zwei Lehrer gehabt. Der eine war Peter Sondi und der andere war vollkommen anders, Klaus Heinrich, der Religionsphilosoph. Klaus Heinrich ist ein Problem für Studenten gewesen, weil man ihn nachgemacht hat. Das sollte man ja sowieso nie tun. Man sollte auch Adorno nicht nachmachen. Haben aber viele getan. Und Klaus Heinrich hat allen vermittelt, du bist ein Künstler wie Warhol, du bist der Größte, du kannst das alles. Und er hatte so eine Technik, Gutachten zu schreiben, wo auf raffinierte Weise was drin stand, was eigentlich in der Arbeit des Studenten nicht drin stand. Ah. Aber was hätte drin stehen können, ja? Ich sag's jetzt primitiver, als er das machen konnte. Er wollte damit die Studenten schützen, war ja eigentlich liebenswert, aber es natürlich verdirbt natürlich die Studenten. Sondi war völlig anders. Der sagte einem, sie sind für die Wissenschaft überhaupt nicht geeignet. Also das waren zwei extreme Positionen, aber es ist ganz interessant, also weil man von beiden natürlich was lernen konnte. Und bei Heinrich war es wichtig, dass man sich sagte, du bist das alles nicht, was er dir sagt.
Das passt ja sehr gut dazu, dass er ja in dem Ruf steht, so ein wahnsinniger Charismatiker gewesen zu sein. Dazu passt ein solches Verhalten ja durchaus.
Heinrich, ja. Absolut, das war er. Er war auch ein Solitär, ein Einzelgänger, der war kein Teamworker, hatte auch kein Interesse, mit anderen Professoren, also im Austausch zu sein. Ja, man muss die Leute halt so nehmen, frei nach Hegel. Also man muss die Leute bei ihrer Stärke nehmen, nicht bei ihrer Schwäche. Dann hat man nämlich was davon. Wenn man immer nur guckt, wo ist die Schwäche? Tja, die sieht man ja. Dann lass es doch.
Wenn man die Leute als Lehrer adressiert, ist es sinnvoller, auf ihre Stärken zu achten und das mitzunehmen.
Wie es dann weiterging, irgendwann hatte selbst ich das Gefühl, jetzt ist mal gut mit Studieren.
Wie lange haben Sie studiert?
Das sage ich. Ich sage gern, wie alt ich bin, aber ich sage nicht, wie. Ist ja nur noch peinlich.
Na gut, dann wollen wir uns da vornehmen zurückhalten.
Irgendwann war es aber doch zu Ende. Und ja. Vor allem, weil ich dann dachte, ich muss jetzt mal Geld verdienen, ich muss mal einen Job haben. Also einen richtigen, nicht einen Job nur, aber so wie Studenten jobben, sondern was mache ich denn bloß? Und dann habe ich gedacht, ich wäre gerne beim Theater und bin nach Zürich gefahren. Da war Benno Besson, der Ostberliner Regisseur. Und bei dem wollte ich arbeiten und war nichts frei. Und dann dachte ich, jetzt bin ich schon hier unten in der Schweiz, jetzt fahre ich nach Basel. Und da hat es geklappt, bei Dügelin am Theater. Da war ich dann ungefähr 2 Jahre, bin heute noch mit Hermann Beil, dem Dramaturgen von damals, befreundet. Also ich war da Dramaturgin. Und trotzdem war eben der Kulturschock aus dem 68er Berlin in dieses Basel. Irgendwann konnte ich es nicht mehr aushalten. Es war also so bieder und so fürchterlich. Und dann bin ich einfach wieder zurück nach Berlin und musste mich ja jetzt irgendwie durchwursteln. Und dann gibt's Zufälle. Also meine erste Rezension habe ich bei EPD, einem evangelischen Pressedienst, geschrieben. Und ja, das war so ein Einstieg. Und dann ist das so eine Art Lawine, ne? Dann vom einen geht's zum anderen.
Ich nehme aber an, das war noch kein psychoanalytisches Buch, das Sie da rezensiert haben für den
evangelischen Pressedienst. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Ich weiß es einfach nicht mehr. Es war wahrscheinlich irgendwas übers Patriarchat oder
okay,
sowas.
Okay, ja gut. Und dann haben Sie aber davon gelebt, als freie Autorin, freie Kritikerin.
Ja, und natürlich auch dank des Radios. Also nur mit Printmedien konnte man schon damals nicht leben. Mhm. Also die Zeilenhonorare waren immer schon murksig. Aber Radio, das war damals natürlich die große Sache. Der SFB, Berliner SFB, da konnte man dann Stundensendungen machen. Und so kam das dann auch mit der Psychoanalyse. Also das waren eigentlich meistens, wie Freud sagen würde, Knödelargumente oder beides. Also ich fand die Psychoanalyse zwar toll, aber Geld war auch was Schönes. Und ich wollte dann Psychoanalytiker mal von der Nähe kennenlernen und wollte deswegen zu Kongressen fahren, zu Tagungen fahren. Und ja, wie macht man das? Indem man einen Rundfunkauftrag bekommt. Und später habe ich dann allerdings auch von der FAZ Aufträge bekommen. Die waren damals noch sehr spendabel. Mhm. Das hörte auf mit 9/11. 9/11, da entdeckten sie plötzlich, dass es viel schöner ist, wenn sie gar kein Geld mehr ausgeben, sondern alles selber machen. Und dann haben sie eben solche Reisen nicht mehr bezahlt. Aber bis dahin ging es. Es gab damals schon Leute, die Freunde von mir, die sagten, nee, ich brauche eine feste Anstellung, ich muss Prof werden. Diese, das haben Sie wahrscheinlich auch mal gehört, damals die Merz-Professoren. Also man konnte relativ, man musste schon sehr blöd sein, wenn man nicht Professor geworden ist. Mich hat das nicht also heute denke ich manchmal, oh, wie schade um die schöne Pension. Ne? Ist schon schade. Aber damals hat es mich nicht gelockt, weil man ja doch so eine Art Lobby aufbauen musste. Das fand ich alles viel zu lästig. Ich habe ja den Journalismus gerne gemacht. Ich habe ihn ja gerne gemacht. Und ich hatte lange einen Job an der Uni, 12 Jahre oder so bei dem Heinrich, bei dem Religionswissenschaftlichen Institut, und da konnte ich machen, was ich wollte. Ich habe die Ilias gelesen, Hölderlin gelesen, Faust gelesen, musste alles nicht machen, was ein Professor machen muss, nämlich Geld auftreiben und Gutachten schreiben. Und deswegen bin ich also nicht Prof geworden und ja, dafür habe ich jetzt eben auch keine Pension. Recht geschieht mir.
Sie haben also eine ganze Weile an der Uni gearbeitet, sich aber eben auch viele Jahre lang als Publizistin verdingt und da natürlich einiges an Expertise angesammelt. Daher hatte ich mich gefragt, was ist es denn, was eine gute Rezension für Sie auszeichnet?
Was eine gute Rezension ist, da würde ich einfach sagen, immer noch sollte eine gute Rezension einem ersparen, schlechte Bücher zu lesen.
Ja.
Solche, von denen neulich Michael Krüger hat einen Artikel über Kafka geschrieben. Und ich zitiere jetzt Krüger. Müsste nicht angesichts der Werke Franz Kafkas vieles, was heute geschrieben wird, zu Staub zerfallen? Die Armen, die jetzt das hören und alle zu Staub zerfallen. Also ich wollte damit nur sagen, es ist eine Aufgabe der Rezension, nicht den Plot unbedingt vorzutragen, ausführlich, sondern schon irgendwie dem Leser zu dienen und sagen, das brauchst du nicht zu lesen. Mhm. Also ein Freund von mir hat mir gesagt, du bist eigentlich keine gute Rezensentin, und er hatte auch nicht ganz Unrecht, weil er meinte, ich wäre zu ungeduldig, um die Sache, die in dem Buch steht, ausführlich darzustellen. Ich käme zu schnell zum Urteil. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ein Fehler. Also gebe ich völlig zu.
Ja, ich meine, natürlich ist dann die Rezension insofern eine Dienstleistung oder funktioniert erst dann als Dienstleistung, wenn natürlich der Leser zuerst darüber informiert ist, was das Buch eigentlich machen will, um dann zu erfahren, ob es seinem eigenen Anspruch genügt oder nicht. Allerdings gibt es da ja wahrscheinlich dann eben doch ganz unterschiedliche Arten daran zu gehen. Würden Sie sich selber also als sehr wertende Rezensentin bezeichnen?
Leider ein bisschen. Rezensenten müssen sich immer rechtfertigen, nicht? Weil sie eben keine Originalkünstler sind und Pfui über die Originalkunst herziehen. Also wir wollen jetzt nicht ins protestantische Rechtfertigungstheater kommen. Ich wollte noch eine Sache zu Michel Krügers scharfem Urteil, dass die alle zu Staub zerfallen müssen, sagen. Man braucht auch, finde ich, den Humus, der nicht von Kafka stammt. Man braucht eine kulturelle Landschaft, aus der sich dann was entwickelt. Also aus dem Nichts kommt nichts, bekanntlich auch nicht mal die großen Dichter. Dann jetzt komme ich sozusagen zu Ihrer Frage, ob ich sozusagen ein Gesinnungskritiker bin. Also ich möchte das nicht sein. Ich möchte das deswegen nicht sein, weil ich halte schon fest an der Priorität des Ästhetischen. Also Form und Sprache ist mir wichtiger als Gesinnungskritiker oder das Spannungsargument. Das wird ja auch immer benutzt, das finde ich nicht so wichtig. Das Problem ist natürlich, dass Kritiker, Rezensenten, es ist eine subjektive Sache, nicht? Also ein Musikkritiker hat etwas stabilere Kategorien. Etwas. Ne? Auch da kann man lesen, der eine hört es völlig anders als der andere. Also so stabil sind auch da die Kategorien nicht, aber etwas mehr muss man sich da an Formen halten. Während es eigentlich für Literaturkritiker gar keine Kategorien gibt und heute ist es insofern noch schlimmer, als es keine Lektoren mehr gibt. Es kommt mir alles so beliebig vor. Die Bücher, also die Auswahl auch, also ist jetzt immer zu affirmativ gesagt, aber mehr oder weniger würde ich sagen, die Orientierungsfunktion fehlt. Nee? Und das liegt auch ja an einer gewissen Beliebigkeit, keine Lektoren mehr und auch keine Leser mehr. Also bei der Jugend, wissen Sie es ja, die liest ja gar nicht mehr. Nicht? Also es gibt dann immer den begabten, wie heißen die dann, weiß nicht, Thorsten, der doch noch liest. Also mir hat neulich ein Informatiker, der einen Spitzenjob bei Vattenfall hat, beglückt erzählt, er hätte im Urlaub ein Buch gelesen. Hä? Ja, das ganze Jahr liest er nicht und im Urlaub liest er ein Buch. Das ist auch kein Einzelfall.
Ja.
Das ist kein Einzelfall, das ist eigentlich ziemlich erschütternd, ne? Also erstens möchte ich nicht dauernd unken und sagen, früher war alles besser. Also das ist eine Unart von Alten. Den Eindruck müssen sie manchmal haben. Und manchmal ist es ja auch so, dass irgendwas aufhört. Es kann ja wirklich sein, dass irgendwas aufhört. Und die Jungen können etwas anderes, was wir nicht können, was genauso interessant ist. Aber ich kann also nur für mich sprechen. Und für mich war das Rezensieren immer was Gesamtgesellschaftliches. Es geht zwar konkret um ein Buch, aber man dient dem geistigen, dem kulturellen Leben der eigenen Gesellschaft. Von daher auch für mich der nie zu vernachlässigende Hintergrund der Psychoanalyse. Die Technik der Psychoanalyse habe ich für Rezensionen natürlich nicht benutzt, das wäre einfach Fusch. Aber ich finde, es kann nicht schaden, wenn für das Denken immer ein weiter Horizont aufgespannt wird. Und mein verehrter Lehrer, also jetzt komme ich auf die Religionsphilosophie zurück, Klaus Heinrich, der meinte, die Gattung selber sei in einem psychoanalytischen Prozess begriffen, in dem der Psychoanalytiker dann nur konkret einsteigt. Also so ähnlich, muss ich jetzt selber lachen, aber es ist gut fürs Selbstgefühl, wenn man das banale Geschäft, was man betreibt, ein bisschen erhöht. Das gehört einfach dazu. Also das ist nicht nur Narzissmus, sondern ich glaube, das ist auch für die Rezension wichtig, dass man diesen weiten Horizont hat.
Ja, ich glaube, Joachim Kaiser, der große Kritiker und ja auch jahrelanger Feuilleton-Chef bei der Süddeutschen Zeitung, hat auch mal gesagt, also Eitelkeit ist eine Bedingung, um das Geschäft des Rezensierens erfolgreich ausführen zu können.
Hat er gesagt, ja. leuchtet ein, weil man ist ja sozusagen, ob man Verrisse schreibt oder Hymnen, man tut ja immer so, als ob man dem Autor gewachsen ist. Ne? Und schon das verlangt schon eine gewisse, also ja.
Futzbe.
Kaiser hatte nicht so Unrecht, er hatte übrigens auch eine ganze Menge davon.
Ja, das lässt sich nicht leugnen.
Insofern wusste er, wovon er spricht.
Ich würde noch gerne auf einen Punkt nochmal zurückkommen, und zwar das Fehlen von Lektoren, das Sie angesprochen haben, was ich ganz interessant fand, weil auch wenn man sich sozusagen nicht nur mit dem Genre der Literatur, sondern eben ja auch mit wissenschaftlichen Büchern oder Sachbüchern, die Sie ja auch viel rezensiert haben, befasst, dann fällt natürlich auch auf, viele Verlage können sich Lektoren einfach nicht mehr leisten. Das bedeutet eben, gegen einen gewissen Obolus an Druckkostenzuschlag kann jeder seine wissenschaftliche Arbeit drucken und zum Buch fertigen lassen. Und am Ende bleibt natürlich so ein bisschen offen, wer das eigentlich liest. Also viel Wissenschaftliches, was heute in Buchform gedruckt wird, wird gar nicht mehr für Leser produziert, sondern um des Gedrucktwerden Willens sozusagen. Und damit hat man natürlich eine inflationäre Menge an Büchern, wo aber, und das finde ich ganz interessant, dem Rezensionswesen doch wieder eine neue Funktion zukommt, nämlich zu selektieren.
Ja, auf jeden Fall. Also was Sie da ansprechen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der hat auch vielleicht zwei Seiten. Also was die Wissenschaft betrifft, ist es ja nahezu gefährlich. Übrigens, was Verrisse betrifft, da würde ich auch sagen, bei, muss gar nicht Verschwörungstheorien sagen, einfach falschen Fakten, da ist ein Verriss immer angebracht. Also, weil das einfach gefährlich ist. Bei der Wissenschaft muss man streng sein. Bei der Belletristik, da möchte man ja den armen Autor nicht unbedingt vernichten, ist ja auch nicht nötig. Ne? Soll er halt schreiben, ne? Sein Unsinn.
Macht keinen Schaden.
Ja. Macht keinen Schaden. Aber Sie haben völlig recht, es wird eigentlich ins Blaue geschrieben. Und auch für die Selbstoptimierung. Also ich habe das auch erlebt, wenn jemand sagt, ich bin Schriftsteller. Wow, das ist irgendwie was ganz Tolles, wenn man Schriftsteller ist. Ist es ja gar nicht. Ne? Was soll das heißen? Ne? Bist du ein schlechter Schriftsteller, guter Schriftsteller, mittlerer? Aber deswegen auch diese Flut von Büchern und diese Flut auch von Selbstverlagen oder im Internet einfach. Ne? Also es wird mehr, eigentlich mehr geschrieben. Also nicht eigentlich, sondern es wird mehr geschrieben als gelesen.
Ja. Und würden Sie sagen, dass das eine Entwicklung ist, die dann doch in den letzten Jahrzehnten eine Beschleunigung erfahren hat? Gibt es eine Tendenz oder war das eigentlich schon immer so?
Nee. Das war nicht immer so. Also auf gar keinen Fall. Also Beschleunigung ist ein gutes Stichwort. Hartmut Rosa, der Soziologe, der hat ein Buch geschrieben über Beschleunigung, ist schon 20 Jahre her. Und schon damals ist ihm das aufgefallen. Und diese Beschleunigung ist natürlich nicht nur eine technische Beschleunigung, sondern auch eine sozialpolitische Beschleunigung. Und das hat enorm zugenommen. Also ganz banales Beispiel jetzt auch, die Bücher von unseren Großschriftstellern, Böll, Grass und so weiter. Da konnte sich Kaiser, der berühmte Joachim Kaiser, im Idealfall 6 Monate Zeit nehmen, bis er das Buch besprochen hat. Wenn er Lust hatte, konnte er es auch nach 3 Monaten besprechen. Heute wird es den Autoren unterm Hintern weggezogen, das Manuskript. Ehe es noch gedruckt wird, wird es schon rezensiert.
Ja, ja, die optimale Rezension kommt zum Publikationstermin des Buches.
Gleichzeitig, also so wie in der Mediathek kann man es schon sehen. Also das ist doch absurd. Ne? Und das ist nicht nur absurd, sondern das zeigt ja auch, dass der das rezensiert, also so ein Werk muss man doch auf sich wirken lassen und nochmal lesen. Am besten sogar 3-mal lesen. Dazu haben die überhaupt keine Zeit mehr heute. Das geht gar nicht. Ne? Und das ist schon eine erhebliche Einschränkung, würde ich sagen.
Ja, also ein Verlust der Qualität der Bücher geht einher mit einem Verlust der Qualität der Rezension.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also um nochmal zu sagen, was Sie sagten, also früher war die Beschleunigung noch nicht so groß. Was immer schon der Fall war, eine Art, nicht Hassliebe, aber Missverhältnis zwischen Autor und, also Goethe hat die Rezensenten gar nicht geliebt, weiß man. Andererseits, also das Rezensentenwesen kam ja richtig erst auf zur Zeit der großen Kritiken, Kants. Nee? Also das war ja sozusagen das Ideal, was über den Rezensionen schwebte, dass man Kritik der reinen Vernunft, Kritik der. Also das war ein großes Aufklärungsprojekt. Also für mich ist es das letztlich immer noch. Also und die europäische Aufklärung ist ja nicht denkbar ohne das Bündnisdenken der jüdischen Bibel. Also insofern ist sie auch immer was Politisches gewesen. Und vom Marx stammt der Ausdruck Kritik im Handgemenge. Kennen Sie wahrscheinlich auch. Das hat mir immer gut gefallen, weil das natürlich beides beinhaltet. Einerseits eine Aburteilung, ne? Und andererseits aber, es ist immer auch ein politischer Einsatz. Also das kann man, glaube ich, auch nicht, damit sind wir wieder beim Gesinnungstäter oder Gesinnungsrezension, ganz, also eine rein objektive Kritik, die kommt mir steril vor. Also nicht?
Ja, ist wahrscheinlich auch kaum erreichbar.
Auch sagen,
ja, ist genau ein wahrscheinlich kaum erreichbares Ideal. Nun könnte man natürlich argumentieren, dass gerade in der Subjektivität des Kritikers oder der Rezensentin die besondere Schlagkraft eines besprechenden Textes liegen kann. Nun ist aber ja klar, dass eine Rezension eigentlich dafür prädestiniert ist, Leute zu verärgern. Möglicherweise ist entweder die Person, die das Buch rezensiert, weil sie sich über das Buch ärgert, oder auch die rezensierte Person, weil sie sich eben über die Rezension ärgert. Die gefürchtetste Form der Rezension ist ja eben, Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen, der Verriss als solcher. Sie haben mir im Vorgespräch schon gesagt, das ist nicht Ihre liebste Art, Rezensionen zu gestalten. Ich habe bei der Lektüre Ihrer Rezensionen, und Sie haben ja wahnsinnig viele geschrieben, ich bin auf nicht sehr viele besonders negative gestoßen. Ich habe viele gelesen, die meisten sind doch eher wohlwollend bis neutral. Aber bei einer Sache hatte ich immer das Gefühl, Sie werden dann strenger, wenn ein Buch das aufweist, was Sie als Freud-Bashing bezeichnen. Da ist mein Eindruck, wird der rezensentische Blick, da wird etwas genauer hingeschaut.
Da haben Sie einen, ich will jetzt nicht sagen wunden Punkt, aber einen Punkt erwischt. Jetzt möchte ich erst noch was sagen, was Sie eben sagten zur Subjektivität. Das ist ja völlig richtig. Aber man muss sozusagen die Kirche im Dorf lassen, was einen selbst betrifft. Zu viel Subjektivität ist eben auch zu viel Eitelkeit, beziehungsweise die kann man sich erst leisten. Jochen Kaiser konnte sie sich leisten, weil er ein großer Kritiker war. Dann kannst du natürlich immer subjektiver werden. Wenn du nur ein kleines Licht bist, dann ist es ein bisschen albern, wenn du dich aufspielst, als das geht irgendwie nicht. Dann musst du so tun, als ob du etwas objektiver urteilst. Also das ist auch eine Sache des Taktes und der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ja, also Freud-Bashing ist ja sozusagen ein Genre für sich, das gibt es, ich hätte fast gesagt, seit Jahrhunderten, also vor Freuds Geburt fing die schon an. Also in USA, in Frankreich gibt es Freud-Bashing ohne Ende. Für mich, also ich war sicher sehr identifiziert mit der Psychoanalyse als Philosophie oder Technik, Klinik. Ich habe mich oft geärgert. Leider muss man ja auch sagen, ist das Freud-Bashing meistens ziemlich primitiv. Es ist halt nicht so, dass man sagt, Hut ab. Also Bashing ist es ja dann auch nicht. Von Popper würde ich es mir noch gefallen lassen, ja? Aber das ist eben ein Unterschied, ob ein Popper oder ein, also ich habe mich mal in die Haare gekriegt mit einem, den habe ich wirklich mal verrissen, Onfray. Das ist ein Franzose, ein, ich weiß gar nicht, was er, Politologe oder was er ist, ist jetzt bei den Rechten hat er eine ziemliche Rolle. Er ist eine schillernde Figur. Er tritt manchmal für die Linken ein, dann wieder für die Rechten. Er findet diesen wirklich sehr rechten Jean Moore toll. Und mit dem habe ich mich mal angelegt. Und der ist ein richtiger Antisemit. Und das habe ich auch geschrieben. Und das ließ er natürlich nicht auf sich sitzen. Also kein Antisemit sagt, ich bin Antisemit, ist bekannt. Also da gab es damals noch nicht Online-Bashing, gab es noch nicht, aber ein heftiges E-Mail-Gebäsche.
Vom Autor, der
von
sich dann...
Onfray, der sich das nicht gefallen ließ. Dann gab es nochmal einen weiteren Ärger mit einem deutschen, würde ich sagen, Pseudo-Psychoanalytiker, Günter Ammon. Das war allerdings kein Buch, sondern ein Kongress, eine Tagung. Der klagte sogar gegen mich auf 500.000 Euro Schadenersatz. Als junger Rezensent bist du da natürlich, kriegst erstmal
Schreck. Oh nein, erstmal Muffensausen, ja, okay.
Ja, das ist nicht so lustig. Und Gott sei Dank kannte ich einen Reporter vom Spiegel, dem das auch schon mit demselben Mann passiert war und der mich da juristisch unterstützt hat. Also ich kam da raus. Und ich zähle einfach nur die paar Fälle auf, gab gar nicht viele. Vornehme Menschen sagen natürlich nichts. Das ist auch das Geschickteste, ne? Wenn man nicht reagiert. Ne?
Muss ich wirklich auch aus redaktioneller Perspektive sagen, die einzig richtige Art, mit einem Verriss umzugehen,
ignorieren.
Ist ihn zu ignorieren.
Ignorieren.
Also ich habe das auch, also immer mal wieder schreiben Leute Repliken oder versuchen in den sozialen Netzwerken irgendwie Stimmung zu machen. Und man muss immer sagen, Die Autoren sehen dabei nicht gut aus.
Nee.
Und es führt zuverlässig dazu, dass die verreißende Rezension viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als
genau
vorher.
Genau so ist es. Genau so ist es. Eigentlich sollte das jeder sich sagen können, aber manchmal ist die Empörung bei den Autoren einfach zu groß.
Die Kränkung kann groß sein.
Ja, ja. Es muss raus. Die Psychoanalytiker sind natürlich höflich. Die machen dann einen ganz höflichen Einwand, aber regen sich nicht weiter auf. Sind es ja auch gewöhnt. Ein dritter Fall war Tilman Moser. Der ist auch ein Psychoanalytiker, der war relativ bekannt. Heute redet man nicht mehr so viel von ihm. Damals redete man viel von ihm. Und der hat es ganz anders versucht. Er hat mir also eine Mail geschrieben, ich sei seine Schwester in Psychoanalyse. Das mochte ich nun gar nicht. Also diese Annäherung habe ich sozusagen auch nicht angenommen. Aber es ist ein Thema und ich fühlte mich bei Verrissen nie gut. Also wenn einer wie Onfray wirklich ein Antisemit ist, dann ist okay, dann macht es mir nichts aus. Aber nur weil man irgendwie in Anführungsstrichen die Macht hat, über jemanden zu urteilen. Also ich habe das zunehmend gelassen. Und was Sie gesagt haben, meine Kritiken wären immer eher wohlwollend. Das lag natürlich, da haben Sie völlig recht, das lag natürlich daran, dass ich identifiziert war mit der Psychoanalyse und sie eher stützen wollte als niedermachen. Und die gesellschaftliche Position der Psychoanalyse war ja in Deutschland nie berühmt. In Frankreich gehört sie zu den Lettres. Da gehört sie zum Denken der Meisterdenker und Paris ist die Zentrale immer noch, zum ständischen Denkens. Das alles gibt es ja bei uns nicht. Und das spielt übrigens bei Rezensionen doch auch eine große Rolle, das Hintergrundwissen. Also jetzt rede ich von der Psychoanalyse, es gilt aber für andere sozialwissenschaftliche Werke genauso. Man muss die Spezifizität eines Landes natürlich kennen. Und die Psychoanalyse in Frankreich ist was völlig anderes als in Südamerika oder England. Und da muss man ein bisschen Bescheid wissen, ehe man, also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ganz gut Bescheid wissen. Lacan war Katholik, hatte gar keine Ahnung vom Judentum. Solche Sachen sind wichtig, ne? Und machen also das Spezifikum aus. Und wenn man da einfach nur so rezensiert, als sei es das Buch in Deutschland erschienen, dann liegt man meistens falsch.
Ja. Naja, vielleicht entgeht einem auch was ganz Wesentliches. Und insofern ist dann vielleicht das Rezensionsgeschäft selber dann doch wieder auch an sich politisch, als Ihnen ja dann beispielsweise daran gelegen war, die Position der Psychoanalyse, die dann immer in Deutschland doch eher eine marginalisierte war, doch eben auch zu stärken. Und die psychoanalytische Literatur beispielsweise oder eben auch die Kongresse, von denen Sie ja viel berichtet haben, ja auch einfach in die Tagespresse zu holen.
Und am Anfang war es sehr schwierig, weil die Psychoanalytiker, also vor allem, wo man da zugelassen wurde oder eben vor allem am liebsten nicht. Für diese amerikanischen Analytiker waren Journalisten pfui, das, nein, das geht gar nicht, das wollen wir nicht. Es gab Ausnahmen wie Kernberg, der liberaler war, aber eigentlich nicht. Und das kippte dann irgendwann um, als sie, vor allem in Deutschland, als sie merken, die sind gar nicht mehr wichtig. Dann war ich plötzlich wieder willkommen. Dann war es wieder interessant.
Um dem eigenen, dann doch auch gesellschaftlichen Bedeutungsverlust entgegenzuwirken.
Genau. Und es gibt ja heute immer noch diese zwei Lager. Die einen, die auf strenger Klinik bestehen. Und leider muss ich sagen, sind das oft die besseren Kliniker. Also gerade auch die englischen Kliniker sind ja hervorragend und diese Meisterschaft der Englischen hat es in Deutschland nie gegeben. Dann gibt es eben das Lager, das sagt, wir müssen wie Freud gesamtgesellschaftlich denken. Und das hat natürlich auch einen großen Pferdefuß, einfach den, dass sie keine Freud sind und sich dadurch überfordern. Plötzlich reden sie über lauter Sachen, von denen sie eigentlich nichts verstehen, muss man auch mal sagen. Kann man sagen, Freud hat von vielem auch nichts verstanden. Vieles ist heute überholt, von Totem und Tabu bis seine Leonardo. Aber das macht nichts. Das macht nichts, weil es interessant ist, in welcher Weise er sich mit der Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Ich wollte nur sagen, an sich ist das Freud-Erbe natürlich ein belastetes Erbe für heutige Analytiker und deswegen werfen manche das einfach ab und sagen, das wird mir zu lästig. Ich habe auch gar keine Zeit dafür. Ich kümmere mich um meine Patienten aus.
Und das ist dann, was sozusagen die Kliniker machen. Sie konzentrieren sich auf die Praxis.
Ja,
sozusagen.
Und das finde ich doch einen großen Verlust. Also ich finde ja, sie müssen ja gar nicht rumdilettieren, aber sie sollten es nicht aufgeben als Ideal. Also das ist dann eine solche Einschränkung für mich, weil eben damit das ganze europäische Aufklärungsideal schießen gelassen wird. Und das finde ich doch also eigentlich ein zu hoher Verlust. Der Preis ist zu hoch. Für mich wäre er zu hoch.
Damit wird ja dann eigentlich die Psychoanalyse auch selber zu einer ganz und gar unpolitischen Wissenschaft.
Ja. Ja. Ja, so ist es. So ist es. Ja. Wobei nochmal ein letztes Wort, es muss nicht das letzte sein, zur Gesinnungskritik, das ist heute gerade so stark. Also die ganze Kulturwelt scheint mir, ist nach dem Ukraine-Angriff und Gaza gar nicht zu erwähnen, zu einer Art moralischen Nebenkriegsschauplatz geworden. Die Moral ist so überdeterminiert heute und man ist so schnell diffamiert, wenn man irgendwas sagt, was dem einen Lager nicht gefällt und statt dem anderen. Das finde ich schon schlimm. Also deswegen würde ich sagen, man muss wieder mehr Distanz nehmen. Und was ich auch wichtig finde für eine Rezension, dass man auf was aufmerksam macht. Also jetzt kommt die Psychoanalyse doch wieder ins Spiel und zwar auf was aufmerksam macht, was dem Künstler vielleicht selbst gar nicht bewusst war. Ist ja erlaubt. Ne?
Ja.
Also da würde auch, glaube ich, ein Künstler nichts gegen haben. Ne? Dass man also auch den Leser dadurch auf was aufmerksam macht, das macht ja auch gute Philologie aus. Und es gibt einfach Leute, die haben ein gutes Auge, es gibt Leute, die haben ein gutes Ohr. Und die hören mehr und die sehen mehr als andere. Das ist, finde ich, legitim. Also es ist nicht nur legitim, sondern es ist ein Faktum.
Mhm.
Und davon profitieren ja andere, die weniger sehen, aber dann eben mitsehen können oder mithören können.
Und würden Sie sagen, dass die Psychoanalyse dann, Sie haben es ja vorhin angeschnitten, natürlich wäre es Fusch der Meinung zu sein, man könne jetzt dem rezensentischen Geschäft mit psychoanalytischen Methoden nachgehen. Aber liefert die Psychoanalyse dann nicht doch auch ein durchaus hilfreiches, vielleicht auch nur heuristisches Vokabular, um im allerweitesten Sinne gesagt Unbewusstes, das sich beispielsweise in einem rezensierten Werk das Zeichen hinterlässt, das dann eben doch offen zu legen?
Würde ich Ihnen sofort zustimmen. Also ganz bestimmt, sofern man nicht, also jetzt man den Künstler sozusagen analysiert, ohne ihn zu kennen.
Das wäre grenzwertig, ja.
Das ist der Fusch, ne? Das ist der Fusch. Das ist aber auch so eine Meinungsverschiedenheit. Da sind ja manche ganz wild. Also die Psyche des Künstlers hat überhaupt nichts mit dem Werk zu tun. Mhm. Was ich immer etwas albern finde, weil womit denn sonst, ne?
Ja, ja.
Was anderes hat er ja nicht als seine Psyche. Dass dann nochmal ein Bearbeitungsprozess losgeht, ist ja völlig klar. Aber diese asketische, also dass man überhaupt nichts mit der Psyche des Künstlers, das finde ich blöd, aber man darf ihm auch natürlich nicht in Brigitte-Manier analysieren, das wäre nun albern.
Ja.
Ist klar. Aber es gibt auch noch, finde ich, eine Ebene, wo alle gleich sind, denn alle hassen das Unbewusste. Das ist nicht so.
Sehr schön, ja.
Das ist für alle scheußlich. Das ist nicht so, dass der Psychoanalytiker irgendwie Macht über das Unbewusste hätte. Hat er nicht. Er hasst es genauso wie alle anderen. Und dadurch wird es doch auch erst interessant, ne? Also das ist natürlich oft die Verkennung der Popularisierung, dass man denkt, die durchschauen dich, die können hinter deine Stirn gucken. Können sie natürlich nicht.
Tja, wäre gleichermaßen unheimlich und dann doch auch erleichternd, wenn man wüsste, dass wenigstens irgendjemand den Durchblick hat. Ich habe in dem Band, in dem Ihre gesammelten Rezensionen veröffentlicht sind, ich glaube nicht alle, aber die, die Sie noch auftreiben konnten, habe ich mal nachgezählt. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das 279 Rezensionen.
Wie furchtbar.
Das sind einfach sehr viele Rezensionen.
Also bei Sängern ist es noch schlimmer. Ich habe auch gerade gelesen, wie einer irgendwie 900 Auftritte hat oder sowas. Aber auch der schüttelte über sich selbst den Kopf. Ja, also vergeht das Leben, ne?
Ja, das ist also offensichtlich ein arbeitsreiches Leben, denn das ist ja auch nur ein Teil Ihres publizistischen Werkes, weil Sie eben, wir haben es vorhin schon angeschnitten, ja auch ganz viel auf den psychoanalytischen Tagungen unterwegs waren und von da berichtet haben. Außerdem für den Rundfunk, wo es auch nochmal einen gesammelten Band gibt. Welches Genre hat Ihnen am meisten Freude bereitet?
Da bringen Sie mich jetzt fast in Verlegenheit. Weil ich eigentlich sagen möchte, es hat mir immer Freude. Also ich habe auch versucht, es immer positiv zu sehen. Natürlich habe ich auch mal gesäuft. Also es ist wie beim Kochen. Kochen ist kreativ, aber Gemüseschnippeln ist langweilig. Also es gibt bei allen, auch geistigen Tätigkeiten, diese langweiligen Vorbereitungen. Und das Zuhören bei Kongressen ist ja besonders langweilig und oft, ne? Nicht immer. Und von daher entsteht aber auch etwas, was eine Gefahr ist, dass man überhöht in seinen Berichten, dass man leicht überhöht, weil man denkt, der Leser denkt ja, oh Gott, das war ja wieder so eine langweilige Tagung. Dann kannst du es auch gar nicht schreiben, kriegst auch kein Geld dafür. Ich hatte ja meistens, später dann bei der FAZ, aber meistens keine Pauschale. Also muss man in jedem Bericht so ein bisschen draufdrücken, ne? Dass das was ganz Besonderes war. War es oft gar nicht. Also es ist eine gewisse Verlogenheit dabei. Aber ich wollte sagen, die Arbeit selber hat mir immer großen Spaß gemacht. Ja. Das muss ich schon sagen. Und beim Rundfunk, ja, es war einfach immer nette Gruß hier auch. Es war relativ persönlich. Und da hatte ich wenig Nerven. Also das, ich sehe die Leute ja nicht. Also ich habe da relativ unbefangen sprechen können. Schreiben ist ja immer etwas anstrengender noch. Aber es gibt einem auch so ein gewisses, jetzt machst du dich mal wieder wichtig.
Ja, was mir in Ihren Texten auch einfach sehr gut gefällt, ist, dass es eben doch eine gewisse Tendenz zur Pointe gibt, die durchaus auch ab und zu, die kann ein bisschen stichelnd sein. Das gefällt mir als Leserin dann natürlich besonders gut. Und das kann dann irgendwie sein, dass Sie, ich kriege es auch gar nicht mehr genau zusammen, aber wie Sie dann in einem Tagungsbericht, erinnere ich mich, sagen Sie ja, dass Sie überrascht davon sind, wie eine Gruppe Psychoanalytiker so affektgesteuert diskutieren kann. Und das ist natürlich einfach herrlich und gleichzeitig dann doch ein Stil, der heute selten geworden ist. Ja.
Sie meinen, Ironie und Spott ist selten?
Ja, das glaube ich schon im Rezensionswesen.
Ja, also das konnte ich mir oft nicht verkneifen. Das ja. Es war auch für mich selber natürlich, weil ich war ja irgendwie da auch als Ethnologe auf Kongressen als Ethnologe. Ne? Ich habe mir die Leute angeguckt, die kannte ich ja nicht. Was sind das für Tiere? Die Psychoanalytiker aus Südamerika waren immer unheimlich aufgedengelt. Ich habe auch die Kleidung studiert, die sehr unterschiedlich war. In Frankreich immer klar, à la mode und alle im kleinen Chanelchen. In Deutschland natürlich nicht, eher evangelisch gekleidet. Also die Russen waren immer geschmacklos. Russen gab es ja noch nicht so viel, aber gab es dann eben auch geschmacklos. Und diese ganzen Unterschiede haben mich natürlich amüsiert und auch also als Beobachterin ständig auf Trab gehalten.
Ja, dann wird es ja auch wirklich soziologisch interessant. Ja.
Ich sag noch eine Sache, weil Sie mich gefragt haben, ob es mir Freude, also Sie haben ja gar nicht gesagt, ob es mir, sondern wie ich es gefunden habe. Und ich habe sozusagen bei mir selber darauf gedrungen, dass es mir Freude machen muss, weil eine Arbeit, die einem keine Freude macht, die wird ja auch keine gute Arbeit. Und heute ist ja auch öfter davon die Rede, man brauche den Sinn des Lebens. Das wissen Sie wahrscheinlich auch. Freud hat gesagt, wer den Sinn des Lebens sucht, ist krank. Und also was den Sinn betrifft. Ne? Und da hat mir immer von Goethe voll aufgenügt, der Sinn des Lebens ist das Leben selber. Punkt. Aus.
Ja, im Blanken zurückgeworfen auf den reinen Vollzug. Nee, finde ich sehr hübsch. Nun haben Sie einiges über das Leben gelernt durch Ihre Tätigkeit. Was haben Sie denn über die Bücherwelt gelernt durch die vielen Rezensionen, die Sie geschrieben haben?
Also da habe ich leider nicht so viel gelernt. Ich habe, als ich aufgehört habe zu rezensieren, habe ich mich gestürzt auf die alten Romane. 18. 19. Jahrhundert, die konnte ich ja im Allgemeinen nicht rezensieren, sondern immer neue. Ich war so froh, dass ich keine neuen Bücher, also es klingt jetzt ein bisschen blasphemisch, aber leider war es so. Ich hatte auch übrigens noch so einen Bauchladen für den Südwestrundfunk, wo ich einfach alles besprochen habe, was in Berlin los war. Malerei, Musik, Theater. Und als das aufhörte mit dem Bauchladen, das waren immer so, ja, so 5-Minuten-Beiträge, morgens. Als das aufhörte, bin ich nie wieder ins Theater gegangen.
Ja, gut. Also die Arbeit einerseits muss und soll die Arbeit Spaß machen. Andererseits hat sie das Potenzial, einem den Spaß auch ein wenig zu nehmen an den Dingen.
Das ist so. Also es gab natürlich immer mal Bücher, die mich also aufmerksam machten und die ich dann auch sehr gut fand. Aber also in der Masse doch nicht sehr viele. Also muss ich ehrlich zugeben.
Das finde ich ein hervorragendes Schlusswort. Frau Neuber, ganz herzlichen Dank für das schöne und interessante Gespräch. Vielen Dank, dass ich in Ihrer wunderschönen Wohnung zu Gast sein durfte.
Es hat mich sehr gefreut mit Ihnen. Sie sind eine sehr belebende Gesprächspartnerin. Vielen Dank auch Ihnen.
Ganz herzlichen Dank. Die nächste Folge erscheint dann im Mai, wieder moderiert von meinem Kollegen Jens Biski. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.